Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Die Christdemokraten gehörten im vergangenen Herbst zu den Verlierern der Abgeordnetenhauswahl in Tschechien. Nun haben sie eine deutlich verjüngte neue Führung gewählt. Und damit Ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Was der Führungswechsel bei den Christdemokraten bedeutet, ist eines der Themen heute. Aber es geht auch um das Programm der Tschechischen Philharmonie in der nächsten Spielzeit. Das Orchester ist übrigens gerade zu Gastspielen in Deutschland unterwegs. Außerdem berichten wir über die Besucher Prags vor etwa 200 Jahren. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Tschechiens Premier Andrej Babiš ist seit Sonntag zu Besuch in Aserbaidschan und trifft am Montag den dortigen Präsidenten Ilham Aliyev. Am Nachmittag findet dann ein aserbaidschanisch-tschechisches Handelsforum statt. Auf seiner Reise wird Babiš sowohl von Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček begleitet, als auch von einer Unternehmerdelegation aus der Rüstungs- und Maschinenbaubranche. Am Mittwoch reist die Abordnung weiter nach Kasachstan und am Donnerstag nach Usbekistan. Auch dort stehen Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs auf dem Programm. Das Abgeordnetenhaus hat am Freitag erwartungsgemäß eine ablehnende Entscheidung des Senats überstimmt und damit das Gesetz zur Benzinpreisregelung in Tschechien durchgebracht. Sobald dies nun vom Staatspräsidenten unterschrieben wird, können die Spritpreise in Krisenzeiten hierzulande durch Regierungsanordnungen reguliert werden. Bisher bestimmt das Finanzministerium durch eventuelle Sondermaßnahmen über eine Deckelung. Der Senat hatte das Gesetz vergangenen Mittwoch abgelehnt, unter anderem wegen der langen Geltungsdauer der möglichen Regulierungen. Am Freitag setzte sich jedoch das Regierungslager im Abgeordnetenhaus mit 103 gegen 46 abgegebene Stimmen durch. Der Tschechische Verband für Industrie und Verkehr hat am Montag seine Prognose zur Konjunkturentwicklung in diesem Jahr herausgegeben. Demnach wird ein Wirtschaftswachstum von 2,6% des Bruttoinlandsproduktes erwartet. Sollte jedoch der Konflikt im Iran noch länger als 3 Monate andauern, könnte sich dies auch negativ auf die Wirtschaft in Tschechien auswirken. Dann könnte das Wachstum bis Jahresende nur 2,2% betragen, heißt es in dem Papier. Auch zur Inflation machte der Verband eine Vorhersage. Sie wird demnach in diesem Jahr bei insgesamt 2,4% liegen. Der Regierungsbeauftragte für Klimapolitik und Green Deal, Philipp Turek, hat sich bei den Ministeriumsbeamten in Tschechien für seine abwertenden Äußerungen entschuldigt. In einer Diskussionsrunde im Privatfernsehen Nova sagte Turek am Samstag, es tue ihm leid, wenn sich jemand von der Bezeichnung als Parasiten getroffen fühle. Er habe damit vielmehr Aktivisten gemeint und nicht Beamte, so der Politiker, der Ehrenvorsitzender der Regierungspartei Motoriste Sobie ist. Bei einer Feier des Privatfernsehsenders XTV hatte Turek unlängst davon gesprochen, dass es in den Ministerien, die von der Autofahrerpartei geführt werden, viele Parasiten gebe, die wie Ungeziefer entfernt werden müssten. Dies rief eine scharfe Kritik von den Gewerkschaften, aber auch vom Premier Andrej Babiš hervor. Die gerade zu Ende gehende Heizsaison war in Tschechien etwas intensiver als im Vorjahr. Die Temperaturen gestalteten sich von Herbst 2025 bis Frühjahr 2026 hierzulande um fast 5% kühler als in der Saison davor. Um einen ähnlichen Wert sei deshalb auch der Verbrauch an Heizenergie gestiegen, teilten die Vertreter der Energieverbände am Montag auf einer Pressekonferenz mit. Die Hauptressource zur Produktion von Wärmeenergie in Tschechien ist immer noch Kohle. 2025 lag ihr Anteil bei 47%. Durch den schrittweisen Kohleausstieg und die Transformation der Kraftwerke nimmt dieser Wert aber kontinuierlich ab. Und noch zum Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien zunächst bewölkt, ab dem Nachmittag heitert es aber auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad, im Nordosten nur bei 14 Grad.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Daniela. Die christdemokratische Partei KDU-CSL hat am Freitag eine neue Führung gewählt. Sie ist jünger und will weniger starr an konservativen Werten festhalten. Aber kann das die Partei mittelfristig über die 5%-Hürde retten? Ferdinand Hauser berichtet.
Die Christdemokraten sind eine der traditionsreichsten Parteien Tschechiens. Bereits 1919 wurden sie gegründet. Im Rahmen der Koalition Spolu war man zuletzt an der Regierung beteiligt. Gemeinsam, so die deutsche Übersetzung des Namens, ging man auch in die Parlamentswahlen im vergangenen Herbst, bei denen schließlich aber Andrej Babišs Partei ANO das Rennen machte. So blieb nur die Opposition. Dank der Zusammenarbeit mit den zwei anderen konservativen Parteien haben die Christdemokraten derzeit immerhin 16 der 200 Sitze im Parlament. Doch die Umfragewerte sind trist. Würde man aktuell alleine bei einer Wahl antreten, müsste man sich mit 3% der Stimmen zufrieden geben und würde damit an der 5%-Hürde scheitern. Höchste Zeit also für die Mitte-Rechts-Partei, sich neu zu erfinden. Die tschechische Politiklandschaft und die Opposition würden einen Wandel, frischen Wind und neue Energie brauchen, sagte dann auch Jan Grolich, Hauptmann des Südmährischen Kreises, am Freitag zu Beginn des Parteitags der Christdemokraten in Ostrau. Vor der Zusammenkunft war er aus allen 14 Kreisen zum neuen Parteivorsitzenden nominiert worden. Bei der Abstimmung, die ohne Gegenkandidaten verlief, erhielt Grolich souverän 233 von 266 Stimmen und folgt nun im Amt auf Marek Výborný. Grolich scheint es ernst zu nehmen mit dem frischen Wind für seine Partei. Am Wochenende stellte der studierte Jurist noch in seiner Kandidatenrede direkt ein neues Logo vor. Das sperrige Akronym KDU-CSL wird nun durch den Schriftzug Lidovci ersetzt. Dies ist jener Name, unter dem die Partei im Volksmund ohnehin schon lange bekannt ist. Zentrales Motto des Rebrandings ist ein dicker schwarzer Strich. Diese müsse man nun ziehen, so Grolich in seiner Rede.
Wir ziehen einen Schlussstrich unter das Moralisieren und das Belehren der Menschen darüber, wie sie zu leben haben. Wir müssen den Leuten mit Respekt und Empathie begegnen und ihnen zeigen, dass wir ihre Probleme verstehen und Lösungen bieten.
Ein bisschen mag das so klingen, als wollten die Konservativen weniger konservativ sein. Und tatsächlich vertreten Grolich und auch der neue erste stellvertretende Vorsitzende Benjamin Cincilla andere Ansichten als manche der Alteingesessenen, etwa wenn es um die Frage gleicher Rechte für gleichgeschlechtliche Paare geht. Cincilla sagte dazu am Wochenende gegenüber dem tschechischen Rundfunk:
Wir werden niemanden wegen seiner Meinung aus der Partei ausschließen. Das heißt aber nicht, dass solche Ansichten zum Programm gehören sollen. Es sollte nicht unser Slogan sein, dass wir konservative Werte oder die traditionelle Familie retten. Die traditionelle Familie kann nur jeder Einzelne von uns bewahren.
Neben Grolich und Cincilla sind František Talíř und Libuše Hubáčková weitere Neuzugänge in der Führungsriege der Christdemokraten. Die Neuwahl kann nicht nur einen Richtungswechsel einleiten, sie bedeutet auch eine deutliche Verjüngung, denn mit 37,7 Jahren haben die Christdemokraten nun mit Abstand den jüngsten Vorsitz aller im Parlament vertretenen Parteien. Aber haben die Lidovci nach ihrer Umstrukturierung realistische Chancen, in Tschechien künftig eine relevante Position auf der politischen Landkarte einzunehmen? In seiner Heimatregion, dem Südmährischen Kreis, kann sich Jan Grolich regelmäßig über hohe Zustimmungswerte freuen. Das zeigte sich zuletzt auch eindrücklich in der starken Unterstützung für sein Direktmandat im Kreistag. Ebenso werden Grolichs Auftritte in den sozialen Medien von Beobachtern vielfach gelobt. Hinsichtlich der Chancen auf gesamttschechischer Ebene, sagte Václav Dolejší, Kommentator beim Nachrichtenportal Seznam Zprávy, am Freitag dem öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen:
Ich denke, dass die Änderungen, die Jan Grolich vorschlägt, umfassend sind, fast schon revolutionär. Er will diese konservative Partei in eine moderne umwandeln und sich nicht mehr mit Kulturkriegen herumschlagen. Allerdings haben die Christdemokraten in der tschechischen Gesellschaft einen schlechten Ruf und werden häufig negativ abgestempelt.
Die Partei wird deshalb auch in Zukunft nicht um die Zusammenarbeit mit dem Rest der Opposition herumkommen. Dies scheint aber keinesfalls ausgeschlossen, denn sowohl Vertreter der einstigen Partner aus der Koalition Spolu als auch Mitglieder der Bürgermeisterpartei Stan zählten am Freitag und Samstag zu den Rednern in Ostrau. Zudem scheint sich Grolich nicht davor zu scheuen, zumindest teilweise Brünn gegen Prag einzutauschen. Denn im Herbst will er bei den Senatswahlen kandidieren und darüber hinaus will er künftig auch regelmäßig im Abgeordnetenhaus verkehren. Unabhängig vom Ergebnis bei den Parlamentswahlen in 3,5 Jahren sowie den Teilwahlen zum Senat und den Kommunalwahlen diesen Oktober ist die Christdemokratische Partei durchaus in der tschechischen Gesellschaft verankert. Zwar ist auch ihre Basis zuletzt geschrumpft, mit über 17.000 Mitgliedern ist sie aber immer noch die größte Partei des Landes.
Wir kommen zur Kultur. Die Tschechische Philharmonie hat vor kurzem ihre Pläne für die nächste Spielzeit vorgestellt. Martina Schneibergová war dabei.
Die 131. Saison der Tschechischen Philharmonie sei im guten Sinne durch die soeben beendete Aufnahme aller Sinfonien von Gustav Mahler beeinflusst worden und werde sehr bunt sein, sagte der Generaldirektor der Philharmoniker David Mareček gegenüber Radio Prag International.
Unter der Leitung des Chefdirigenten Semyon Bitschkow werden die Philharmoniker anlässlich des 200. Todestags von Ludwig van Beethoven seine 9. Symphonie spielen. Aufgeführt werden zudem beispielsweise die 7. Symphonie von Antonín Dvořák sowie eine repräsentative Auswahl aus dem Werk von Sergei Rachmaninow. Dieses steht dem Chefdirigenten Bitschkow sehr nahe. Es werden des Weiteren die Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky erklingen. Seine tschechische Premiere erlebt das Orchesterstück Frenzy von John Adams.
Die Tschechische Philharmonie werde in der nächsten Spielzeit nicht nur unter der Leitung ihres Chefdirigenten Semyon Bitschkow und den beiden gastierenden Hauptdirigenten Jakub Hruša und Sir Simon Hertel spielen, sagt David Mareček. Er nennt auch weitere renommierte Dirigenten, die den Taktstock übernehmen.
Bei der Philharmonie wird der junge Dirigent Maxim Emeljanicev debütieren. Er sollte schon zuvor zweimal nach Prag kommen, bisher hat es jedoch nie geklappt. Sehr gern werden wir wieder Herbert Blomstedt begrüßen. Er wird bald seinen 99. Geburtstag feiern, aber er dirigiert weiterhin. David Robertson wird Werke von John Adams und Thomas Ades dirigieren, das heißt ein verhältnismäßig neues Programm. Nicolas Krämer wird die Johannespassion von Johann Sebastian Bach aufführen. Der Dirigent Charles Dutoit sprang bereits vor 2 Jahren sehr erfolgreich für Semyon Bitschkow ein. Diesmal wird er mit der Tschechischen Studentenphilharmonie Mozarts Symphonie in S-Dur und mit der Tschechischen Philharmonie die Ballettmusik Daphnis und Chloe aufführen.
Gleich zweimal kommt der britische Dirigent Daniel Harding nach Prag. Im Herbst spielt die Tschechische Philharmonie unter seiner Leitung Mahlers Lied von der Erde. Im Juni gastiert Harding in Prag mit seinem Orchester Accademia Nazionale di Santa Cecilia aus Rom. Auch in der kommenden Saison hat die Tschechische Philharmonie zudem einen Residenzkomponisten. Diesmal ist es der britische Komponist, Dirigent und Pianist Thomas Ades. Wie David Mareček betont, wird das Werk von Ades in seiner ganzen Breite vorgestellt. Von seinem Klavierkonzert über die Märchentänze, das Klavierquintett bis zur Orgelmusik. Die Residenzkünstlerin der nächsten Saison sei die phänomenale Geigerin Janine Janssen, berichtet Mareček.
Unter der Leitung von Semyon Bitschkow spielt sie das erste Violinkonzert von Schostakowitsch. Mit Sir Simon Rattle führt sie das Konzert für Violine und Orchester von Szymanowski und mit Jakub Hruša Beethovens Violinenkonzert auf. Mit der Tschechischen Philharmonie nimmt sie an Konzerten in Stockholm, Helsinki und Luzern teil. In einem Konzert im Rudolfinum tritt Janssen mit dem hervorragenden französischen Pianisten Alexandre Kantorow auf. Auf dem Programm stehen unter anderem Kompositionen von Beethoven und César Franck.
Außer Konzerten in Schweden, Finnland und der Schweiz unternimmt die Philharmonie im Herbst eine Tournee durch Frankreich und Spanien. Im Frühjahr treten die tschechischen Philharmoniker dann in London, Amsterdam, Wien, Linz und in der Elbphilharmonie in Hamburg auf. In jeder Spielzeit bereiten die Philharmoniker auch spezielle Programme für Kinder und Jugendliche vor, der Direktor des Orchesters dazu.
Es ist schwer, das Programm all dieser Veranstaltungen kurz vorzustellen, denn es gibt wirklich eine große Zahl davon. Zum Vergleich, die Philharmonie hat insgesamt 72 Konzerte im Programm. Darunter sind die einzelnen Abonnementreihen sowie Sonderkonzerte. Im Rahmen der Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche bieten wir aber 300 Veranstaltungen an. Das Interesse daran ist jedes Jahr sehr groß und das freut uns.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Prag ist eines der beliebtesten Reiseziele in Europa. Individualtouristen, Reisegruppen, Schulklassen und Kultur- und Kunstliebhaber bevölkern die Straßen der Moldaustadt. Wie aber war es in der Vergangenheit? Versetzen wir uns zurück in die Zeit vor ungefähr 200 Jahren. Auch damals kamen bereits Ausländer nach Prag. Junge, gut situierte Männer auf Bildungsreise, aber auch adlige Emigranten, die an der Moldau Zuflucht suchten. Mehr über diese Gäste und ihre Reisegründe nun von Markéta Kachlíková. Sie hören eine Wiederholung vom Juli 2015.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Leben verlief gemächlich. Nach Berichten von Zeitzeugen spielte es sich ausschließlich in der Alt- und Neustadt sowie auf der Kleinseite ab. Auf dem Berg darüber schlummerte der Hradschin, den nur hin und wieder Aristokraten aus Wien aufsuchten. In Prag herrschte Ruhe. Es gab erst wenige Kutschen, die sie störten. Das Aussehen der Stadt veränderte sich kaum. Die Gassen waren schmal, die alten Paläste und Häuser wurden nicht umgebaut. So sah Prag aus, in das die ersten ausländischen Reisenden Anfang des 19. Jahrhunderts kamen. Manche für wenige Tage, manche für längere Zeit. Ihre Memoiren und Reiseberichte sind eine wichtige Quelle, die uns über das Leben in Prag informieren. Die Historikerin Pavla Vušáhlíková hat diese Aufzeichnungen untersucht und ihre Ergebnisse im tschechischen Rundfunk vorgestellt. Sie bestreitet dennoch, dass das Leben in der Hauptstadt Böhmens ganz still und abgeschnitten vom internationalen Geschehen war.
In Prag herrschte selbstverständlich nicht so ein reger Betrieb wie etwa in Wien, wo viele Delegationen aus dem Ausland im Rahmen der politischen und gesellschaftlichen Verpflichtungen ankamen. Prag war aber oft ein Zwischenstopp auf der Reise nach Wien und auch ein Zielort für Menschen und Gruppen, denen die Habsburger zwar Asyl gewährten, die sie aber nicht direkt am Hof in Wien begrüßen wollten. Das waren zum Beispiel Emigranten aus Italien und aus Frankreich. Sie ließen sich in Prag nieder, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die größte Provinzstadt des Habsburgerreichs war und auch den Adeligen ausreichend komfortable Bedingungen bieten konnte.
Die adeligen Gäste hielten sich längere Zeit in Prag auf. Wir werden später auf sie zurückkommen. Außerdem trafen Reisende für einige Tage oder Wochen ein, um Prag im Rahmen ihrer Bildungsreise kennenzulernen.
Prag war eine bekannte Stadt, weil sie ein Thema in der Weltliteratur war. Für die Reisenden aus Westeuropa stellte es ein zum Teil schon exotisches Ziel dar. Wollten sie also Europa und die Welt entdecken, ließen sie Böhmen und Prag nicht aus. Neben Prag waren für sie die westböhmischen Kurorte attraktiv, aber auch weitere Städte der böhmischen Länder.
Die erste Reisewelle um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war überwiegend eine Angelegenheit der Adeligen.
Das Reisen, das Entdecken der Geschichte durch die persönliche Anschauung und Besichtigung einer mittelalterlichen Burg oder Landschaft wurde in den adeligen Kreisen zur Mode. Die Gepflogenheit, die Welt zu bereisen und dadurch kennenzulernen, hat sich sehr schnell verbreitet. Wir dürfen aber die damaligen Bedingungen nicht außer Acht lassen. Die Verkehrsmittel ermöglichten es zum Beispiel nicht, große Menschenmassen zu befördern. Das Reisen war daher ausschließlich die Sache höherer gesellschaftlicher Schichten, in denen es zum guten Ton gehörte. Nachdem ein junger Mann seine Ausbildung abgeschlossen hatte, machte er sich auf eine Reise. Sie stellte die Krönung seines Bildungsweges dar.
Böhmen spielte im Tourismus der damaligen Zeit keine allzu große Rolle, es stand aber auch nicht völlig im Abseits, sagt Voschahlíková.
Es herrschte ein gewisses Interesse für die böhmischen Länder, das unter anderem auf der Sympathie für die Geschichte des Landes beruhte. Dies galt zum Beispiel für die französischen Protestanten. Da sind die Brüder de la Motte Fouquet zu erwähnen. Sie kamen in den 1820er Jahren nach Prag und hielten sehr schön ihre Eindrücke vom Leben in der Stadt fest. Sie beschrieben zum Beispiel, wie es ihnen kalt den Rücken hinunterlief, als sie am Weißen Berg vorbeifuhren. Das rief ihnen ins Gedächtnis, dass dort nicht nur die Ambitionen der böhmischen Stände, sondern auch der Protestantismus in Mitteleuropa begraben worden war.
Wie die Historikerin betont, fielen die Urteile der Ausländer über die böhmischen Länder in ihren Reiseberichten sehr unterschiedlich aus.
Ein Reisender etwa lobte in höchsten Tönen die Qualität der böhmischen Gasthäuser, die Bedienung, die mannigfaltige und leckere Kost. Ein anderer beschwerte sich zur selben Zeit über enge Straßen ohne Beleuchtung, das holperige Straßenpflaster, wenn überhaupt gepflastert war, und über die Gefahren, die bei Einbruch der Dunkelheit drohten. Wie so oft haben auch da die persönlichen Erfahrungen die entscheidende Rolle gespielt.
Pavla Voschahlíková verweist darauf, dass es trotz der allmählichen Zunahme des Reiseverkehrs eine Sache gab, die auf die Besucher eher abschreckend wirkte.
Das war die Polizeiaufsicht. Sie beherrschte die Atmosphäre unter dem Metternich-Regime. Die Aufsicht war sehr streng. Alle Gastwirte, zumindest in besseren Wirtshäusern, in die ein Ausländer kommen konnte, waren verpflichtet, den Besuch bei der Polizei sofort zu melden und die Polizei über die Aktivitäten der Ausländer auf dem Laufenden zu halten. Das war aber keine Ausnahme, kein Spezifikum der böhmischen Länder. Die Verhältnisse waren in allen Ländern des Deutschen Bundes ähnlich, also überall, wohin die Macht Metternichs reichte. Die strenge Überwachung ist einer der Momente, die in den Memoiren und Reiseberichten beschrieben werden.
Wie bereits erwähnt wurde, war die Gruppe der Emigranten aus Italien unter den Ausländern in Prag sehr stark vertreten.
Das Habsburgerreich hatte schon immer Interessen in Italien. Nach dem Fall Napoleons wurden sie noch wesentlich stärker. Gleichzeitig gab es in Italien aber auch Bemühungen, das Land zu vereinigen und die Unabhängigkeit zu erklären. Die Habsburger hatten in Italien viele Gegner, aber auch Anhänger. Wenn sich diese Anhänger also zu Hause blamiert hatten, suchten sie nach einem Zufluchtsort. Es schickte sich nicht, sie direkt am Hof in Wien unterzubringen, und daher wurden sie oft nach Prag geschickt.
Auf diese Weise entstand eine ziemlich starke italienische Kolonie in Prag, die intensive Kontakte mit dem böhmischen Umfeld pflegte. In einer anderen Lage waren Emigranten aus Frankreich.
Nach der Französischen Revolution 1830 fand auch der Exilhof des gestürzten König Karl X. In Prag Zuflucht. Um den Hof bildete sich eine starke Gruppe französischer Emigranten, die aber nur wenig Kontakt mit ihrer Umgebung knüpfen konnten. Die Ausnahme sind einige bedeutende böhmische Adelsfamilien, die die Franzosen zu verschiedenen Gelegenheiten zu sich einluden.
Die Kontakte zwischen den Reisenden und den Einwohnern waren durch Zufälle geprägt. Eine Ausnahme bildeten die Fälle, in denen ein ausländischer Gast auf eine ausdrückliche Einladung nach Böhmen kam.
Konkretně v roce 1846 cestoval do Čech taky známý spisovatel Andersen.
Im Jahr 1846 reiste der bekannte Schriftsteller und Märchenerzähler Hans Christian Andersen nach Böhmen. Er wurde von Goethes Enkel begleitet. Da Goethe ein großes Renommee in Böhmen genoss und dank seines Reisegenossen, traf auch Andersen häufig mit der böhmischen Gesellschaft zusammen. Für ihn bedeutete es damals auch eine Art Werbung für seine Werke, die in den böhmischen Ländern sehr beliebt waren. Das gilt nicht nur für deutschsprachige Familien. Andersens Bücher wurden auch sehr schnell ins Tschechische übersetzt.
Daneben gab es noch eine ganze Reihe von Ausländern, die die böhmischen Länder besuchten. Zum Beispiel hielten sich zahlreiche bedeutende Komponisten für eine gewisse Zeit in Prag und in den böhmischen Ländern auf, außerdem viele weitere Gäste aus Politik und Kultur. Sie waren dabei aber in der Regel von ihrer Entourage umgeben und lernten die Einheimischen und deren alltägliches Leben kaum kennen.
Und das war es für heute von uns. Falls Sie Anmerkungen haben oder Kommentare, dann können Sie diese auch auf dem Facebook-Profil der deutschen Sendung von Radio Prag International posten. Und wenn Sie uns über Ihr Smartphone empfangen wollen, dann laden Sie einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunter. Damit ist dann Radio Prag International auch unterwegs immer dabei. Sie hörten die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.